Lachs Brunch, der Literaturschnack mit Nefeli Kavuras und Anselm Neft.
Hallo und herzlich willkommen bei der 53. Lachs Brunch Folge. Diesmal ohne Anselm. Anselm ist jetzt gerade in einem Stipendium in Tschechien und schreibt da an seinem Roman.
Stattdessen wie schön, das klingt toll.
Ja, ne?
Ja, es klingt gut.
Stattdessen sitzt mir Till Rether gegenüber. Till, ich freue mich so, dass du jetzt quasi von deinem eigenen Podcast rüber zu unserem Podcast einmal ausgewandert bist.
Ja, ich freue mich sehr. Hallo Nefeli, ich freue mich über die Einladung in den Lachs Brunch.
Till Rether ist in Koblenz geboren, hat aber die ersten Jahre in Berlin verbracht und lebt jetzt seit über 25 Jahren schon in Hamburg.
Ja, stimmt, so ungefähr seit 99. Mhm.
Wahnsinn. Hast du dein Jubiläum gefeiert? Feiert man so ein Hamburg-Jubiläum?
Es gab tatsächlich irgendwann so einen Punkt, an dem mir klar geworden ist, dass ich an keinem Ort jemals länger gelebt habe als in Hamburg. Also, dass ich länger in Hamburg gelebt habe, als ich in Berlin gelebt habe. Ich habe ungefähr von 1974, 75, wenn man das erste Lebensjahr abrechnet, bis 98 mit Unterbrechung. Also ich habe dann immer gemerkt, ich habe in Berlin vielleicht 23, 24 Jahre gelebt und in Hamburg dann plötzlich länger. Und das war ehrlich gesagt ein komischer Moment. Und seitdem habe ich aber auch kein Heimweh mehr nach Berlin und bin hundertprozentig Bekenntnis zu Hamburg. Total komisch.
Ja, war eigentlich gut. Das heißt, dass wir dich noch länger hier in dieser Stadt behalten dürfen. Das finde ich gut.
Du bist ja, klar, auf alle Fälle. Natürlich. Natürlich, ja. Ja, es gibt keine Alternative. Es gibt kein Zurück mehr. Das merke ich schon auch. Also meine Frau kommt auch aus Berlin und wir haben am Anfang unserer gemeinsamen Zeit hier, wir haben uns dann trotzdem in Hamburg kennengelernt, vor gut 25 Jahren. Und wir haben am Anfang immer gesagt, dass wir in 2, 3 Jahren nach Berlin zurückgehen, und nach ungefähr 10 Jahren haben wir dann gemerkt, dass es offenbar nicht passiert, und dann haben wir aufgehört, das zu sagen.
Und ursprünglich bist du ja nach Berlin gekommen, um deinen Traumjob auszuüben, um Printjournalist zu werden.
Ja.
Was du ja auch
nach Hamburg
geworden
genau,
bist.
Also, ja.
Genau, du warst jahrelang stellvertretender Chefredakteur der Brigitte und veröffentlichst auch heute noch in Printmedien, aber schreibst vor allem Bücher, also nahezu jedes Jahr erscheint ja ein Buch von dir in unterschiedlichsten Genres. Es gibt eigentlich kein Genre, was du ja noch nicht ausgeübt hast, außer Kinderbuch, oder? Also.
Ja, ich dachte auch, also ich glaube, die Verlage würden widersprechen. Ich wollte ja, habe immer groß angekündigt, nachdem ich eine Zeit lang Krimis geschrieben habe, ich würde einen Liebesroman schreiben. Und ich finde zum Beispiel auch, dass ich vor ein paar Jahren einen Liebesroman geschrieben habe, aber die Verlage fanden nicht, dass ich einen Liebesroman geschrieben habe. Ich glaube, ich ganz schön viele Genres, wo ich noch nichts gemacht habe. Und ich würde gerne mal ein Kinderbuch schreiben. Und jetzt sind meine Kinder so groß. Jetzt warte ich auf die Enkelkinder, Nefeli.
Das ist doch gut, no wenn du pressure. Vor allem planst, einfach jedes Jahr nochmal ein Buch zu schreiben, dann braucht man ja auch noch was in 20 Jahren oder wann auch immer du vielleicht
genau,
Enkelkinder
genau.
Hast. Ja, zuletzt ist von dir erschienen der Roman Disco, davor der Roman Die Architektin, was auch Buch des Jahres in Hamburg geworden ist, und du hast aber auch Essaybände veröffentlicht, unter anderem zuletzt Drinnen vom Einziehen und Ankommen, und man kennt dich auch vor allem von der Krimireihe mit Kommissar Danowski. Ja. Heute geht's auch ein bisschen krimimäßig zu, denn du hast auch unter anderem jetzt neulich eine Auszeichnung bekommen, den Romanpreis der Kriminale. Du merkst vielleicht schon gleich den Übergang, den ich zu dem Buch nehme, das du mitgebracht hast. Aber ich möchte erstmal wissen, wie kann man sich so eine Kriminale vorstellen?
Es gibt tatsächlich einen sehr großen, ja, quasi so eine Art Berufsverband der deutschen Krimi-AutorInnen, der 600-700 Mitglieder hat oder so. Und ich würde sagen, ungefähr die Hälfte davon versammelt sich einmal im Jahr in irgendeiner Stadt im deutschsprachigen Raum zu einer Art Kongress, also einer Mitgliederversammlung. Gleichzeitig gibt es auch Seminare, Vorträge, alles Mögliche, Lesungen, jede Menge Lesungen. Und im Rahmen dieser Veranstaltung, die Kriminale heißt, wird dann auch, die Vereinigung heißt Syndikat, der Krimi-Preis, der Glauser-Preis in 5 verschiedenen Kategorien, Kinder, Jugend, Erzählung, Debüt, Kriminalroman verliehen. Und das ist wahnsinnig feierlich, sehr kollegial. Ich bin nicht Mitglied dieser Berufsgenossenschaft, dieser Berufsvereinigung sozusagen, aber das ist ein außerordentlich kollegiales und auch sehr feierliches Zusammentreffen. Mhm. Und ich war super überrascht. Man weiß es nämlich wirklich nicht. Man ist nominiert und geht dahin und sitzt dann da im Publikum und kann sich freuen, weil es eigentlich oft an interessanten Orten ist. Es war diesmal in Schwetzing in Baden-Württemberg, eine Spargelmetropole, wo auch schon super schönes Wetter war und wo es tolles Schloss gibt und so weiter.
War auch schon Spargelzeit?
Also da ja, weil die Natur ist ja so viel weiter, Nefedi, im Süden. Und da war tatsächlich auch Mitte April, gab es schon Spargel und man konnte schon draußen sitzen und es waren ungelogen 28 Grad und so. Und es war Wahnsinn. Eigentlich alles schon richtig, richtig schön. Ich habe mich auch super gefreut, meine Kollegin, über deren Buch wir heute sprechen, Anna Weatherall Grujic, endlich mal von Angesicht zu Angesicht zu treffen. Wir kannten uns bisher wirklich nur über Twitter und ansonsten halt so per Mail und per Nachrichten. Und man trifft also irgendwie total nette Kollegen und hat eine schöne Zeit. Und dann war ich es ist eigentlich alles schon perfekt. Und ich habe wirklich nicht damit gerechnet, so ein bisschen gegen Ende meiner Krimi-Laufbahn. Ich habe über diesen Hamburger Kommissar 7 Romane in 10 Jahren geschrieben und es ist der letzte Fall. Und ich habe nicht damit gerechnet, diesen Preis zu bekommen. Es war, es haben danach auch alle gesagt, es war schön, heute die Preisträger haben sich alle so gefreut. Und es war schön, dass du dich so gefreut hast. Ich habe mich echt super gefreut, es war irgendwie total nett. Und die Kollegin, über deren Buch wir heute sprechen, Anna, hat für ihr Buch Blutschwestern auch den Preis bekommen. Das war auch so nett, weil wir mit meiner Frau und mit anderen Freunden auch schon so die 2 Tage ziemlich viel Zeit zusammen verbracht hatten und dass wir dann auch noch alle so diesen Preis gewonnen haben, war irgendwie cool. War schön.
Ja, Glückwunsch auf jeden Fall und wie schön, dass das auch am Ende dieser Reihe ja auch passiert. Das ist ja dann eigentlich auch ein krönender Abschluss für.
Ja, das kann man so sagen und es ist natürlich auch so, also wenn so eine Reihe zu Ende geht, so oft habe ich das ja noch nicht erlebt, das ist das eine und wahrscheinlich auch das einzige Mal, ich weiß nicht, wie viele Reihen ich noch schreiben werde. Das ist schon was Besonderes, weil auch irgendwie so ein Lebensabschnitt damit zu Ende geht und ich habe vor einem Jahr, als der letzte Band erschienen ist, von diesen Adam Danowski-Krimis Sturmkehre, habe ich auch gemerkt, dass das echt ein komischer Moment war und dass es mir so ein bisschen Abschiedsschmerz durchaus auch verursacht hat, mich von diesen Figuren und von diesem Universum letztendlich zu trennen. Gleichzeitig muss ich schon auch sagen, dass ich in den letzten Jahren ziemlich mit dem Krimi-Genre an sich gehadert habe und dass ich vieles da zu vielem habe ich wirklich ein sehr gespaltenes Verhältnis. Mhm. Und der Preis war dann irgendwie, ich weiß auch nicht, es war irgendwie schön und gleichzeitig auch diese Gelegenheit, sich nochmal mit diesem Buch, über das wir heute sprechen, Blutschwestern zu befassen, von dem ich, als ich es das erste Mal gelesen habe, vor 3 oder 4 Jahren, oder habe ich es nochmal gelesen, als es tatsächlich als Buch erschienen ist, vor einem Jahr, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, es ein Krimi zu nennen und es dann sozusagen nochmal als Krimi zu lesen, hat auch tatsächlich so ein bisschen neben dem Preis dazu beigetragen, mich mit dem Genre so ein bisschen zu versöhnen. Vielleicht.
Vielleicht erzähle ich an der Stelle erstmal, worum es in Blutschwestern, das ist letztes Jahr bei Krämeier und Scheriau erschienen, geht. Und dann fände ich es nämlich auch mit dir, also spannend mit dir darüber zu reden, wann ist ein Krimi ein Krimi?
Ja, oh mein Gott, ich bin gespannt, zu welchen Ergebnissen wir da kommen. Ja.
Können wir ganze Doktorarbeiten heute zusammenfügen. Weil ich, also ich bleibe sogar jetzt noch bei der Kriminale, denn ich fand die Juryrede total schön über Blutschwestern und die fasst auch sehr gut zusammen, worum es in dem Roman geht. Daher lese ich die jetzt einfach vor.
Toll.
Was ist ein Krimi? Mit Blutschwestern prämieren wir einen hochspannenden Roman, dessen Handlung sich durchgehend um Verbrechen unterschiedlicher Art dreht. Ein Kriminalroman im besten Sinne. Zitat, er hat seinen Bauch gehalten, ich das Messer. Dann habe ich ihm die Kehle durchgeschnitten. Anna Verbal Grujic, kurz vor Kriegsbeginn geboren in Jugoslawien und aufgewachsen in Tirol, nimmt uns mit in die Welt zweier seit langem entfremdeter Schwestern, die in existenzieller Not wieder zusammenfinden. Nach der gewaltsamen Befreiung aus einer Missbrauchsbeziehung suchen sie Rettung ausgerechnet an dem Ort, an dem die familiären Verletzungen ihren Ausgang genommen haben. In der serbischen Heimat ihrer Eltern, wo die Versehrungen der Kriege, die zur Auflösung einer Nation geführt haben, immer noch nachwirken. Im Zentrum der Handlung stehen zwei Schwesternpaare. Auf der einen Seite die stets wütende Unternehmensberaterin Sanja, die ihre Schwester Liliana vor einer Verurteilung wegen des Mordes an ihrem Partner bewahren will. Auf der anderen Seite die serbischen Mafia-Patinnen, die Javunovic und die Peric, die sich seit dem erzwungenen Suizid ihrer Schwester in einem erbitterten Nachbarschaftskonflikt aufreiben. Zwischen den Frauen entsteht eine äußerst unterhaltsame Dynamik, geprägt von ruppiger Warmherzigkeit, das ist auch sehr schön, ruppige Warmherzigkeit, ja, und gegenseitigen Verpflichtungen, die nicht nur zu weiteren Blutvergießen führt, sondern Sanja und Liliana auch in verblüffende Perspektiven eröffnet. Ein großartiges Debüt einer jungen Autorin. Mit krassen Sprachbildern und zornigem Witz gelingt es ihr, brachiale Gewalt ebenso unentrinnbar zu schildern wie alltägliche Ausbeutung und weibliche Wut. Ein Rohdiamant, ja, aber einer, den die Autorin, die ja mit voller Wucht durch das geschlossene Fenster vor die Füße schmettert. Das ist doch schön.
Ja.
Auf jeden Fall.
Tolle Laudatio, finde ich auch. Wie fandest du denn das Buch, Nefeli?
Bevor ich darauf antworte, ich wollte noch mal erstmal wissen, warum du das Buch mitgebracht hast. Also hat es damit auch zu tun, dass du jetzt die Autorin jetzt noch mal gesehen hast, oder warum hast du das Buch ausgewählt?
Ich habe das Buch ausgewählt, weil ich es sowieso noch mal lesen wollte jetzt, mhm, und weil ich, wie gesagt, auch so ein bisschen, ja, seit ein paar Jahren mit dem Schreiben im Krimi-Genre, mit vielleicht auch dem Genre an sich, vor allem aber auch mit so bestimmten Aspekten des Schreibens von Kriminalliteratur, wenn es um Ermittlerfiguren, wenn es um die Polizei geht und so weiter, gehadert habe und so gedacht habe, dass dieses Buch mich eigentlich wieder so an die Wurzel dessen zurückgeführt hat, und das hat sich jetzt tatsächlich auch bestätigt, als ich dann nochmal gelesen habe, was ich am Kriminalroman oder am Schreiben über Verbrechen oder am Schreiben über Traumata, die Menschen einander zugefügt haben und die man dann Verbrechen nennen kann, also was mich daran wirklich eigentlich interessiert, unabhängig davon, wie man das Genre nennt. Also für mich ist das Buch eigentlich, ich habe mich jetzt mein Autorenleben lang mit dem Krimi-Thema beschäftigt, und es war immer ein bisschen ein Struggle, wie ich das eigentlich finde, wie ich das ausfülle, wie mein Selbstverständnis ist, wie ich auch viele andere Krimis finde und so. Und dieses Buch hat mich einfach zurückgeführt daran, was ich daran wirklich echt toll und auch immer interessant eigentlich finde, wenn es im Krimi gelingt.
Mhm. Und kannst du aber auch sagen, also irgendwie, also was ist dann genau ein Krimi oder wie? Weil ich finde das auch interessant, dass du meintest, du hast das Buch erstmal so gelesen und dann unter der Krimi-Lupe quasi.
Ganz komisch. Also ich wäre da wirklich am Anfang überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Und ich finde tatsächlich auch, also als ich angefangen habe, selber im Genre zu schreiben, ist mir relativ schnell klar geworden, dass es, das haben wir vorher, als Leser habe ich mir darüber nicht so große Gedanken gemacht. Es gibt wirklich eine sehr große Zahl von Subgenres. Mhm. Und ich würde schon sagen, dass das Krimi-Genre geprägt ist, so in der Wahrnehmung, vor allem in Deutschland, auch durch Fernsehkrimis und so weiter, im Hinblick auf so Polizeifiguren und Polizeiermittler und der Kommissar oder die Kommissarin, die so die Ordnung versucht wiederherzustellen oder die zumindest so ein bisschen die Leiden der Welt auf sich nimmt und auch widerspiegelt und so weiter. Und zugleich gibt es natürlich ganz viele andere Romane im Kriminalromanbereich, aber auch nicht nur im Kriminalroman-Genre, die von Verbrechen handeln und davon, dass, mhm, Menschen Gewalt zugefügt wird und dass Menschen auf Gewalt reagieren müssen. Und ich habe eigentlich dieses Buch erstmal als ein Buch über Gewalterfahrung und über Traumata in der Vergangenheit, über Familientraumata und auch so vor dem Hintergrund der Kriege im, wie man damals immer gesagt hat, früheren Jugoslawien in den 90er Jahren, also auch so vor dem Hintergrund von europäischen Traumata gelesen. Und dann habe ich aber, ist mir eben nochmal klar geworden, natürlich ist das alles auch Kriminalroman und ich glaube, man kann, zu mir hat mal, als ich mein allererstes Buch geschrieben habe, mir ist ja mein zweites, glaube ich, das beruhte eigentlich auf so lauter so Glossen und Kolumnen, die ich für die Zeitschrift Brigitte geschrieben habe und ich habe die dann so ein bisschen mit so einer Rahmenhandlung zusammengestrickt und dann stand da am Ende drauf Roman und dann habe ich gesagt, nee, das ist doch nach wie vor eigentlich ein Kolumnenbuch, da könnt ihr doch nicht Roman draufschreiben und damals meinte der Lektor, ach, das Wort Roman ist ein großes Gefäß. Und ich finde, dass auch das Wort Kriminalroman ist ein sehr großes Gefäß. Und wenn ich mir das Buch nochmal angucke, es steht nicht Kriminalroman drauf, sondern es steht nur Roman drauf. Mhm. Und ich finde auch nicht, dass das Buch herabgesetzt da wird dadurch, dass man dann sagt, es ist ein Kriminalroman. Im Gegenteil, es gibt dadurch, erfährt, finde ich, der Begriff Kriminalroman so ein bisschen Aufwertung, weil das Buch eben so wirklich große Themen auf einer sehr unmittelbaren menschlichen Ebene, nämlich hier zwischen zwei Schwestern, verhandelt. Und gleichzeitig hat die Autorin dadurch halt einen Preis bekommen, was ja auch super ist. Ich finde aber, dass das wirklich so eigentlich das Beispiel für den Kriminalroman ist und vielleicht auch die Definition des Genres, wenn durch das Verbrechen gesellschaftliche Themen auf dieser ganz unmittelbaren menschlichen, psychosozialen Nahebene, weißt du, so im engsten Raum zwischen Menschen, Tätern und Opfern, gemeinsamen Opfern, rächenden Personen oder so, wenn gesellschaftliche Themen in diesem ganz engen Raum sich als Gewalt niederschlagen und als solche dann auch besprochen, verhandelt und so weiter werden.
Ja.
Macht
ja
das irgendwie Sinn?
Ja, doch, auf jeden Fall. Und ich finde, das gelingt auch dem Roman sehr, dass, also alleine dadurch, dass es ja nicht nur häusliche Gewalt in der Gegenwart ist, die die jüngere Schwester, also Liliana, betrifft, sondern auch schon ihre eigene Mutter. Also es gibt so einen Erzählstrang von der Mutter von den beiden, die ja auch irgendwie Gewalt erfahren hat und deswegen geflüchtet ist. Und das ist, da merkt man ja einfach schon so eine Form von strukturelle Gewalt, die sich ja wiederholt, auch wenn die Täter andere sind.
Ja,
Aber trotzdem, die Mechanismen sind die gleichen. Und der Roman erzählt das eigentlich fast beiläufig. Also er macht es nicht zum Thema, aber es schwingt eben trotzdem mit, diese Parallele und was das überhaupt macht mit Frauenschicksalen.
Ja, und es, also ich finde auch beim ersten Mal, also ich finde, man kann sich von dem Roman auch wirklich mitreißen lassen, weil er sehr, also die eigentliche Haupthandlung, er hat erstens nur 190 Seiten, was ich super schön und super begrüßenswert und auch super nachahmenswert für mich selber finde. Das ist sehr verdichtet. Die eigentliche Haupthandlung findet im Grunde genommen innerhalb von wenigen Tagen statt, in denen diese beiden Schwestern auf der Flucht sozusagen aus Österreich nach Serbien sind und sich da bei einer in Anführungszeichen Hexe, die ihre Mutter ihnen empfohlen hat, Hilfe suchen, um außer Landes zu kommen und um das Racheverbrechen der jüngeren Schwester vertuschen zu können, sie der Bestrafung entziehen zu können und so weiter. Und dann gibt es aber immer wieder erstens Rückgriffe in die Vergangenheit und außerdem, finde ich, merkt man nach einer Zeit, dass dieses Schwesterpaar, das hat ja auch die Jury gesagt, so gespiegelt ist. Also sie treffen dann halt auf diese, in Anführungszeichen, Hexe oder diese Mafioso, ältere Frau, die da in diesem serbischen Grenzgebiet so die Strippen zieht und auch schon seit Jahrzehnten die Strippen zieht. Und die hat aber auch eine Schwester, die eine sehr wichtige Rolle spielt. Und die Rollenverteilung zwischen den älteren Schwestern, das sind wirklich Seniorinnen, das finde ich auch sehr cool, dass es wirklich so alte Frauen sind, die in diesem Buch einfach nicht so unsichtbar oder so ein bisschen belächelnswert oder so die weise Oma. Weißt du, es gibt ja so ganz im Allgemeinen doch ein relativ begrenztes Angebot von Rollen, auch in der erzählenden Literatur für alte Frauen. Das sind aber richtig alte Frauen und die sind mega krass und sind super aktiv und alles andere als irgendwie passiv. Und das, also dieses ältere Schwesternpaar spiegelt aber auch das jüngere. Und nach einer Weile merkt man halt auch, das ist dann nicht das gleiche Thema. Da geht es dann um sexualisierte Gewalt im Krieg. Und es ist aber trotzdem, spiegelt sich auch so, dass nicht nur das aktuelle Schwesternpaar, die sind beide so Anfang, Mitte 30, würde ich sagen, sondern auch dieses Schwesternpaar, was ein oder zwei Generationen älter ist als sie, tragen halt auch dieses Thema der Gewalt mit sich rum. Und das, finde ich, spiegelt sich auf so eine ganz beiläufige, aber echt interessante Art und Weise.
Ja, absolut. Also ich fand das sowieso sehr spannend, auch einen Roman über Schwestern zu lesen, weil ich glaube, dass bei Schwestern auch einfach sehr schnell Konflikte hergehen können. Also beide haben ja auch eine komplizierte Beziehung zu ihrer Mutter, was aber auch beide ganz unterschiedlich austragen. Also Liliana hat ja eher so eine harmoniebedürftige Seite, während Sanja sehr schnell wütend wird. Ich finde, beide haben ein Thema mit Wut. Ich finde, bei dem Roman habe ich sehr viel über das, überhaupt über das Thema Frauen und Wutumgang nachgedacht. Darüber können wir auch gleich noch mal reden. Aber mich hat, glaube ich, am meisten an dem Buch berührt, was Schwesternschaft oder Schwesternheit bedeutet und wie da einfach dieses Commitment füreinander ist, weil man sich ja auch schon mit am längsten kennt und aber eine andere Vertrautheit hat als gegenüber den Eltern zum Beispiel. Also es ist irgendwie klar, dass Schwestern schneller Komplizinnen füreinander sind und das ist irgendwie eine schöne Bindung, die in dem Roman erzählt wird, obwohl die beiden Figuren ganz, ganz unterschiedlich sind.
Ja, und ich muss sagen, das war für mich auch, das habe ich aber erst nach einer Zeit gemerkt, also natürlich bin ich dann als männlicher Leser, ich habe zwar auch eine Schwester, ich habe eine jüngere Schwester, zu der ich ein enges Verhältnis habe, aber das ist natürlich auch wieder durch gesellschaftliche Konventionen und sicherlich auch durch unsere Genderrollen und so weiter und durch die Familienkonstellation nochmal wieder völlig anders. Und ich habe schon auch gemerkt, dass ich so ein bisschen als Zuschauer, als Lesender dann am Rande in ein Verhältnis eben zwischen zweimal zwei Schwestern geblickt habe, was ich nicht so richtig kenne. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch einfach so ein, zwischen zwei Geschwistern. Es gibt ja wirklich kaum ein engeres und merkwürdigeres Verhältnis als zwischen zwei Geschwistern, weil man eigentlich ein ganz ähnliches Leben gehabt hat und doch ein völlig unterschiedliches Leben. Man hat ganz die gleichen Personen, auf die man sehr fixiert war, nämlich die Eltern, und trotzdem nimmt man sie völlig unterschiedlich wahr. Und es führt zu einer sehr großen Nähe, aber unter Umständen auch zu einer sehr großen Entfremdung. Sanja und Liliana haben ja auch 10 Jahre nicht miteinander gesprochen am Anfang des Buches. Was ich auch ehrlich gesagt ein sehr schönes Detail finde, weil man denkt dann so, das finde ich, ist sehr geschickt gemacht. Man denkt so, oh, da ist irgendwas ganz, ganz Schlimmes vorgefallen, oder wir werden so wie wir viele andere Sachen beim Lesen erst nach und nach erfahren. Wir werden nach und nach erfahren, was da vor 10 Jahren passiert ist. Aber ich finde, dass die Autorin das super geschickt macht, weil es ist gar nicht das eine traumatische, der große Knall, der große Verrat, die große Kränkung, sondern es ist so dieses kleine, du füllst die Rolle aus, ich fülle die andere raus und wir entfernen uns immer weiter voneinander, wir verstehen einander immer weniger und irgendwann ist es einfach besser, wenn wir nichts mehr miteinander zu tun haben. Und sowas entsteht halt in Familien und zwischen Menschen, die in diese Nähe so reingeboren sind. Und das fand ich, unabhängig davon, dass es nochmal was Besonderes zwischen Schwestern ist, das fand ich einfach auch echt sehr gut beobachtet und sehr gut dargestellt und sehr nachvollziehbar. Ja. Also ich kenne viele Geschwister, jetzt unabhängig von Männer- oder Frauenrollen oder wie auch immer, die sich teilweise gerade aus großer Nähe dann über Jahre echt auch entfremden und dann aber doch, genau wie diese beiden Schwestern, plötzlich wieder ganz eng. Ja, wenn es dann wirklich schlimm wird, steht man dann eben doch bei der Person vor der Tür. Mhm. Und ja, das Buch, wir wollen, ich weiß nicht genau, was eure Spoiler-Policy ist, aber ich finde, das Buch erzählt auch gerade diese Sache, diese Konstellation und dieses große Nähe und dann wieder Entfernung zwischeneinander, zwischen Geschwistern, zwischen Schwestern. Ich finde, das Buch erzählt auch das wirklich bis zur letzten Seite, bis zum letzten Absatz, ja, ganz toll.
Ja. Also wir spoilern das nicht, aber das finde ich auch, dass es bis zum Ende eigentlich sehr spannend bleibt, wie sich, also man hofft so doll, dass die Schwestern sich endlich gefunden haben und dass es so bleibt. Und natürlich ist im Leben ja nie so, dass gerade die schönen Sachen unbedingt genauso bleiben, wie man sie sich wünscht. Und ich finde aber eine Parallele zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, also diese langsame Entfremdung und dass es eben nicht diesen einen Knall gibt, das ist ja auch ein bisschen, wie die Autorin ja auch häusliche Gewalt erzählt. Also Liliana, es gibt schöne Rückblenden, die auch formal abgesetzt sind im Roman, weil sie dann in kursiver Schrift sind, wie Liliana sich an ihre gewaltsame Beziehung erinnert, wo es ja nicht auch den einen Punkt gegeben hat, sondern was sich so langsam aufgebaut hat und was so zwar gestoppt, also vielleicht hätte es diesen einen Moment gegeben, wo sie früher aufhört, aber dadurch, dass es eher so ein schleichender Prozess ist, war das Austreten schwieriger. Und das ist ja das, was viele Opfer häuslicher Gewalt erzählen. Das ist halt gerade auch so dieses Wechselspiel von, du fühlst dich sehr, sehr doll geliebt und die Person macht dir wahnsinnig viele Geschenke und Komplimente und deine Freundinnen sind alle total neidisch, weil du den besten Partner der Welt zu haben scheinst und kannst deswegen nicht erzählen, was eigentlich zu Hause noch passiert, wenn er genervt ist und so. Und das finde ich stark erzählt, also auch wahnsinnig beklemmend. Und ich finde, da war dann für mich aber auch der Moment, und das ist vielleicht auch eine Stärke von dem Roman, wo ich den Roman irgendwann nicht mehr als Roman gelesen habe, sondern als Krimi gelesen habe. Und zwar ab dem Moment, wenn sich Liliana wehrt. Und das ist ja etwas, was, glaube ich, ja wahrscheinlich so gut wie nie passiert. Also, dass dann Frauen dann auf einmal gewalttätig werden oder sich so doll wehren, dass sie ihren Partner umbringen. Also Also Notwehr, ja, aber ist es in dem Fall Notwehr? Ich weiß es nicht. Und das finde ich aber, da wird der Roman für mich plötzlich dann so zum Krimi, weil er so für mich ein Stück unrealistisch, aber dadurch irgendwie so Fahrt aufkriegt. Also so in dem Moment war ich so, okay, geil, da wird jetzt schon fast was wie eine Nicht-Utopie, also ich wünsche niemanden einen Mord, aber trotzdem so ein anderer Umgang von weiblicher Wut irgendwie erzählt, den ich nicht als realistisch empfinde, aber total gern glauben möchte.
Also, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich fürchte, was daran halt wirklich realistisch ist, dass wenn Frauen, es gibt da dieses, gibt ja von zwei Rechtsanwältinnen, Christina Klemm und Asha Hedayati, gibt es jeweils Bücher über die Thematik und ich erinnere mich vor allem aus dem ersten Buch von Christina Klemm auch an so Nacherzählungen von tatsächlichen Mandantinnenfällen. Wenn Frauen sich dann wehren, dann passiert genau das, wovor Liliana und Sanja fliehen, nämlich dass sie, weil es eben in den Notwehr kommt halt so gut wie nie vor, sondern sie wehren sich dann eben, weil sie sich nicht mehr anders zu helfen wissen, aber es sieht für das Gericht dann aus wie Kalkül oder geplant oder Heimtücke. Und dann darum fliehen ja die beiden. Also das, ich fand aber genau, ich gebe dir absolut, ich fand vor allem diesen, dass ihnen die Flucht erstmal auch gelingt, indem sie sich aufeinander verlassen können und dass, dass Liliana jemanden findet, die für sie da ist und die ihr bedingungslos hilft und dass dann eine Zeit lang so eine positive Thelma und Louise-Geschichte passiert, wo sie halt wirklich es schaffen, wegzukommen. Das fand ich total schön. Und weißt du, woran ich denken musste? als ich jetzt auch nochmal diese Kapitel über die häusliche Gewalt in dem Buch gelesen habe, es gibt ja dieses Zitat, was Margaret Atwood immer zugeschrieben wird. Ich glaube, dass sie, habe es leider nicht nochmal nachrecherchiert, dass sie das auch eingeordnet hat mal und gesagt hat, dass es, ich bin nicht sicher, ob es wirklich von ihr stammt, also dass Frauen, Männer fürchten sich davor, dass Frauen über sie lachen und Frauen fürchten sich davor, dass Männer sie umbringen. Und das ist genau das, was in dem Buch passiert, weil jedes Mal, wenn es einen Gewaltausbruch von Lilianas Freund gibt, ist dem vorausgegangen, dass sie vorher einen Scherz über ihn gemacht hat, dass sie einen Witz gemacht hat, dass sie irgendwie ihn im Freundeskreis so sich auf eine Art und Weise, die eigentlich völlig normal ist unter Paaren, sie hat sich so ein bisschen über sein Kochen lustig gemacht, dass er, oder sie hat dann schenkt er ihr was und es ist wirklich total unpassend und es ist aber auf eine Art unpassend, dass sie lachen muss und so. Also das fand ich faszinierend, dass da genau das passiert, dass diese, die Kränkung des Mannes als so groß dargestellt wird, dass er sich dann wirklich nur noch mit dieser lebensbedrohenden Gewalt wehren kann. Und im Grunde genommen passiert ja dann, das ist, damit spoilern wir nichts, weil das ist ziemlich der Ausgangspunkt des Buches. Ich glaube, das wird so im ersten Drittel dann auch klar. Sie wehrt sich dann eben, indem sie den Spieß oder das Steakmesser umdreht und dann halt auch fliehen muss, ja.
Ja, und was aber da auch spannend ist, also wenn du auch die männliche Kränkung mit ins Spiel bringst, ihre Reaktion ist ja ganz oft, dass sie die Schuld ja dann wirklich auch bei sich sieht.
Ja, ja.
Und das macht es ja nochmal schwieriger, aus seiner Beziehung natürlich auszutreten. Und ich finde, das ist sehr, sehr gut erzählt, weil sie natürlich sich auch vornimmt, sich zu bessern, weil sie ja wirklich dann denkt, ich habe ihn damit irgendwie bloßgestellt oder ausgelacht oder das war mein Fehler, dass er so ausgerastet ist. Und es ist so, dass ich mir natürlich als Leserin denke, was zur Hölle, bitte geh einfach. Aber natürlich macht es das extrem schwer.
Ich finde das interessant, was du sagst, weil, also jetzt nochmal zurückgreifend auf deinen Punkt davor, als du meinst, du hättest dann angefangen, es als Krimi zu lesen. Das ist natürlich schon, also das Genre bietet dann natürlich so ein bisschen tatsächlich diesen utopischen Charakter, also dass man wirklich dann auch so ein bisschen bereit ist zu sagen, also das ist vielleicht jetzt ein bisschen unrealistisch, dass diese Rache sozusagen zu gelingen scheint, aber im Krimi erlaubt man das der Autorin und vielleicht auch sich selber als lesende Person eher, an so eine Utopie des Gelingens dann zu glauben. Und vielleicht ist das wirklich auch ein Vorteil des Genres, dass es da dass so ein klein bisschen, dass es irgendwie diese Genre-Konvention gibt, dass man bereit ist, die Realität ein bisschen auszuhebeln, um nicht nur Spannung und so weiter zuzulassen, sondern wirklich, dass es vielleicht wirklich auch so ein utopisches Element hat und dadurch finde ich auch nicht nur reine Beschreibung von Gewalt und von Misshandlung und von Tristesse ist, sondern es gibt diese Hoffnung im Handeln, egal wie düster das Handeln und kriminell es auch sein mag, aber es gibt eine Hoffnung im Handeln und die ist eigentlich, ja, die ist wirklich, vielleicht hast du recht, vielleicht ist das wirklich auch das, was im Kriminalroman viel eher möglich ist als in der, in Anführungszeichen, hohen Literatur oder so.
Absolut. Wobei ich das ja auch immer so zwiegespalten sehe. Also ich merke das zum Beispiel auch, dass ich oft so vor Krimis oder Thriller zurückschrecke, weil ich einfach keinen Bock habe, Gewalt zu lesen oder vor allem Gewalt gegenüber Frauen zu lesen. Und hier nehme ich das aber in Kauf. Also erstmal, weil es irgendwie auch sehr literarisch geschrieben ist. Und aber auch vor allem ab dem Moment, wo ich mir denke, ha, jetzt rächt sie sich. Wo ich mir denke, ja gut, aber trotzdem wird ja hier auch Gewalt erzählt, die also dann irgendwie durchs Erzählen ja auch irgendwie auf eine Art reproduziert wird. Aber es, also dadurch, dass dass es so umgekehrt wird, finde ich dann gut, wobei das ja eigentlich auch einfach nur in Gewalt mündet. Es ist so die Frage, wie kann auf Gewalt überhaupt geantwortet werden?
Ja, und das ist tatsächlich auch, ich habe vorhin gesagt, dass es so viele Themen gibt, mit denen ich gehadert habe und hadere, wenn es um Kriminalromane und das Schreiben von Kriminalromanen geht. Und tatsächlich ist auch das ein ganz wichtiger Aspekt davon, die Frage, warum bringen wir, damit meine ich KrimiautorInnen, eigentlich durch das Schreiben unserer Texte noch mehr Gewalt in die Welt? Mhm. Und warum, wie schaffen wir es eigentlich dabei nicht, wo juristisch und verharmlosend und einfach nur sensationslüstern zu sein? Ich finde, das ist eine ständige Herausforderung. Ich selber weiß manchmal nicht, ob es mir gelingt und wie es mir gelingt. Ich finde, dass es hier gelingt, dass es halt nicht voyeuristisch ist, weil es nie diesen Blick von außen auf die Opfer gibt. Weißt du, es gibt nicht so die Ermittler, die dann so die misshandelte Frau begutachten, oder es gibt aber auch nicht so ich habe so das Gefühl, man ist immer so nah bei diesen Frauen und gleichzeitig sind diese Frauen immer auch, sie denken immer über ihre Handlungsmöglichkeiten nach, selbst in dem Moment, wo sie Gewalt erfahren oder selber Gewalt ausüben. Also dadurch habe ich das besser aushalten können, obwohl es tatsächlich für mich auch ein ganz großes Problem beim Krimi-Lesen und beim Krimi-Schreiben ist, immer mehr Gewalt dadurch halt einfach auch auf eine Art, ja, und sei es auch nur aus Worten, trotzdem aber immer mehr Gewalt in die Welt zu bringen.
Ja. Ja, und ich glaube, da kommt für mich dann auch noch hinzu, dass ich dann eigentlich auch nahezu jede Gewaltbeschreibung oft nicht gut finde. Also es liegt einfach dann darin, dass ich mir denke, und wie stelle ich mir das jetzt vor? Also ich habe es ja noch nie gesehen, aber wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Mhm. Und das hatte ich jetzt bei dem Roman tatsächlich auch, dass an manchen Stellen, wenn das Messer gezückt wird, dass ich mir dachte, ja, aber klingt das wirklich so, wie du das erzählst? Also ich glaube das dir jetzt einfach mal, weil ich dir gern glauben möchte, aber ich bin mir nicht sicher. Und das ist aber es ist wahrscheinlich genau diese Sache, dass sobald es eben abdriftet in das Unrealistische oder in dem, wie ich es benenne, hier in dem Fall Utopie, dass ich dann aber sofort denke, nee, jetzt glaube ich es nicht mehr. Also das und ich glaube, das ist mein generelles Problem dann ganz oft mit Krimis, dass ich dann an der Glaubwürdigkeit dann zweifle und dann davor stehe und mir denke, ja, also da gehe ich jetzt nicht mehr mit.
Also ich finde, bevor ich dich was anderes frage, was auch dann mit der Gewalt zu tun hat, wollte ich dazu eine Sache sagen. Ich gebe dir, kann das verstehen, was du meinst. Ich finde, dass das hier, wie soll ich das sagen? Also ich finde, das Buch macht keinen Hehl daraus, dass vieles sozusagen künstlich und geschaffen und nicht irgendwie mit großem, also es gibt sich, ich finde, das Buch signalisiert sehr klar, dass es sich in ganz vielen verschiedenen Genre-Konventionen bewegt. Weißt du, es gibt so irgendwie, es hat ja so ein bisschen, also es gibt nachher wirklich so eine Quentin Tarantino-artige Szene, so ein Gemetzel, einschließlich mit Leuten, die dann alles sauber machen müssen. Es gibt ich finde, es gibt richtig deutliche Anspielungen ans Western-Genre, was ich für so ein Frauenkrimi in Anführungszeichen auch eher ungewöhnlich finde, aber die beiden Fremden, die in den verlassenen Wüstenort kommen und alle fragen sich, wer ist da, was wollen die und so weiter, und die eben auch den Ärger der Außenwelt mit reinbringen. Und dann gibt es so, das ist mir jetzt aber auch erst aufgefallen, also so Gothic Schauer, Gruselroman, Anspielung, wenn dann diese Schwestern immer in diese weißen Nachthemden gekleidet werden, und die eine sieht auch immer aus, die eine von den älteren Schwestern, wie so ein Geist und so weiter. Also ich habe schon so das Gefühl, ich bin in guten Händen einer Autorin, die weiß, dass sie mit ganz vielen unterschiedlichen Genre-Konventionen spielt. Gleichzeitig, und das wollte ich dich jetzt fragen, wie du damit klargekommen bist, gleichzeitig ist das Buch, also es gibt ich würde es fast Literarizität oder so nennen, diese bewusste Anspielung auf unterschiedlichste Genres, und gleichzeitig ist das Buch ja extrem körperlich. Also es gibt, glaube ich, keine Körperflüssigkeit, die nicht in diesem Buch vorkommt, die abgewaschen wird, die spritzt, nach der irgendwas riecht, die irgendwie nach irgendeine Farbe als Metapher dient oder so. Also das Buch ist wirklich extrem körperlich. Und ehrlich gesagt, wenn ich das vorher gewusst hätte und nicht auch vielleicht eine persönliche Beziehung zu dem Buch gehabt hätte, dadurch, dass ich die Autorin kenne, normalerweise schreckt mich sowas ein bisschen ab. Wie ist es bei dir? Wie bist du damit klargekommen? Wie hast du das wahrgenommen?
Also ich habe mich ja sehr gefreut, dass du ein Buch ausgewählt hast und ich habe mich eh sehr auf das Gespräch gefreut und dann lese ich die erste Seite und dann wird erstmal Sperma auf den Brustkorb der Frau gespritzt und dann dachte ich, okay, alles klar, Till Reiter.
Ja, es tut mir leid, ich weiß auch nicht.
Ja. Also das war dann so ein kurzer Moment, wo ich dachte, was geht denn jetzt hier ab? Und ich wusste ja, also ich wusste alles nicht, was jetzt kommt. Und
das ist, aber wenn ich dich unterbrechen darf, das ist auch wirklich eine sehr interessante Leseerfahrung für mich gewesen, weil ich habe das Buch, wie gesagt, ich war in Schwetzing und habe dann gedacht, ah, ich möchte es gerne nochmal lesen. Und dann hast du mich gefragt, Mensch, hast mich eingeladen, teilzunehmen bei Lachsbranchen. Da habe ich gedacht, lass uns das nehmen. Und ich glaube, ich habe das Buch halt, wir haben es wahrscheinlich am selben Abend aufgeschlagen und dieses Szene gelesen. Und ich hab parallel gedacht, oh mein Gott, konnte ich mich gar nicht erinnern, was denkt Nefeli sich jetzt? Ja, genau. Und das Sperma wäscht sie sich von den Händen, alles riecht nach Pisse, Blut, Rotz, Tränen, es ist alles dabei, wirklich.
Ja, und das mochte ich aber. Also okay. Vielleicht jetzt nicht explizit die erste Szene, wobei es natürlich auch ziemlich cool ist, damit aber auch zu starten. Also ich finde sowieso, also Sanja hat ja auch ein spannendes Verhältnis zur Körperlichkeit. Also das ist ja so eine sehr erfolgreiche, nicht, ja, sie könnte erfolgreicher sein, aber ist halt in einem Job, wo eigentlich nur Männer um sie herum arbeiten und auch sie so ein bisschen Kleinheiten, was aber nur so am Rande thematisiert wird. Was ich auch ganz gut finde. Also ich finde sowieso, dass das Buch sehr feministisch ist, ohne immer wieder mit der Hand auf den Tisch zu schlagen. Also das finde ich sehr angenehm, aber das jetzt am Rande. Und Sanja hat auf jeden Fall wenige soziale Beziehungen, aber sehr viele Sexualpartner, mit denen sie halt Zeit verbringt. Und das, also ich finde sowieso, dass sie so eine große Leere irgendwie ausstrahlt beim Lesen, wo man sich denkt.
Ja, die ja dann, ja, das stimmt, die ja aber dann im Laufe des Buches sich nach und nach füllt, finde ich.
Genau. Ja. Und zwar nicht mit Sperma. Nein, nee, aber
ja, genau. Also sie hat sehr viel Sex mit und zwar, ja, es ist eigentlich so ein bisschen unklar auch, was sie da, also es klingt so ein bisschen, sie beschreibt es so, also sie hat sehr viel Sex mit unterschiedlichen Männern, die sie halt über die Apps sich quasi fast ja so wie Dienstleister einbestellt oder so. Mhm. Und es klingt wie Zeitvertreib, wie Zerstreuung. Und ich finde es aber auch, also es hat mich, ist mir aufgefallen, dass normalerweise, wenn im Kriminalroman solche Frauenfiguren beschrieben werden, dann ist das oft, geht es so ein bisschen darum, auch so eine Haltlosigkeit und so eine Verzweiflung zu demonstrieren. Das mag hier alles schon auch mitschwingen, aber vor allem bietet es halt Sanja irgendwie die ganze Zeit Gelegenheit, sich über diese sich über diese Männer lustig zu machen, mit denen sie da zu tun hat. Und das hat natürlich einerseits auch was buchstäblich in jeder Hinsicht Unbefriedigendes und auch ein bisschen was Hohles, weil sie halt auf diese ganzen Männer, mit denen sie da nacheinander Sex hat, nach ihrer schwierigen und aufreibenden und anspruchsvollen Tätigkeit als Unternehmensberaterin. Aber wie sie diese Männer beschreibt, fand ich schon auch lustig, muss ich sagen.
Ich ja auch, auf jeden Fall. Und ich meine, ich finde auch, dass sie, also normalerweise, anders gesagt, ich mag kühle Figuren nicht so gerne. Mhm. Ich mag sowieso Coolness nicht so gerne. Ich mag auch kühle Menschen nicht so gerne. Also alles, wo ich immer das Gefühl habe, jemand versucht so irgendwie, ja, sich rar zu machen oder so, finde ich erstmal immer doof. Und ich finde aber, dass ihre Kühlheit trotzdem was total Nähebedürftiges ist. Also ich meine, sie kann ja auch nicht ohne. Sie muss ja trotzdem irgendwie die Männer zu sich bestellen. Sie muss irgendwie da eine körperliche Nähe herstellen, die sie auf gar keinen Fall genießt, aber ja trotzdem irgendwie einfach hinnimmt. Also das ist ja auch natürlich auch, es kommt auch natürlich hinzu, dass sie den Sex meistens eigentlich eher langweilig findet. Mhm. Und ich finde aber, dass sie sowas, also wo die Nähebedürftigkeit dann aufgeht, ist, wenn sie sich dann um ihre Schwester kümmern kann. Und ich glaube, dass das wiederum etwas ist, was viele Menschen erreichen kann. Also so dieses, man hat ein Bedürfnis nach Nähe, weiß aber eigentlich nicht, wie man das holen kann, weil man ja eigentlich selber nicht in der Position ist, wo man was braucht. Also sie braucht ja eigentlich nichts, außer sich vielleicht um jemanden zu kümmern, was sie aber nicht weiß. Also sobald sie sich dann anfängt, um ihre Schwester so zu kümmern, kriegt sie was total, ich zitiere wieder die Jury-Begründung, eine ruppige Warmherzigkeit.
Ja, ja. Also bei ihrer Dankesrede in Schwetzing hat Anna Wetherall-Grujic was wirklich sehr Interessantes und Berührendes erzählt. Und zwar hat sie von ihrem Onkel, Großonkel oder Onkel, es tut mir jetzt leid, wenn ich mich nicht genau daran erinnern kann, erzählt, der in Baden-Württemberg wie man damals gesagt hätte, Gastarbeiter beim Daimler, soweit ich das verstanden habe, geschuftet hat, aber der eben immer irgendwie, den sie sehr mochte, aber der sehr, sehr wütend war. Mhm. Sein Leben lang ein wahnsinnig wütender Mann, und dass es so lange gedauert hat, bis sie begriffen hat, dass hinter dieser Wut sich ganz viel Trauer verbirgt einfach, mhm, und über die verlorene Heimat, über das Weggehen müssen, über das vielleicht auch das verlorene Land, über die kaputte Familie, alles Mögliche. Und das finde ich, das war an dem Abend tatsächlich, als sie das so gesagt hat, jetzt abgesehen davon natürlich, dass das eine extreme Erfahrung ist und dass so eine diese Erfahrung eines Migranten nicht vergleichbar ist mit dem, worüber ich schreibe, aber trotzdem grundsätzlich, glaube ich, diese Struktur, dass im Kriminalroman Leute ja oft sehr wütend und sehr aggressiv sind, sonst würde die Handlung nicht vorangehen, aber wenn es eine gute oder wertvolle Geschichte ist, dann steckt halt hinter dieser Wut immer wahnsinnig viel Trauer. Mhm. Und ich finde, dass das in diesem Buch auch sehr deutlich wird und dem Buch auch so eine Tiefe gibt. Also ich finde, gerade so, wenn es um die europäischen Bürgerkriege und die Kriegsverbrechen, mhm, der letzten Jahrzehnte und so weiter geht, sowas kann schnell super kitschig und auch so ein bisschen, mhm, so nach dem Motto, oh wow, und übrigens, ich habe jetzt hier noch eine zeitgeschichtliche Ebene eingezogen und es sind ja damals ganz furchtbare Sachen passiert und das ist jetzt das Erbe der Vergangenheit. Aber in dem Buch werden zwar auch die Konflikte der 90er Jahre zum Thema, aber vor dem Hintergrund einer Trauer über das, was den Menschen, ja, damals widerfahren ist und was die Menschen einander zugefügt haben. Und das erklärt erstens, finde ich, so diese Wut und auch die Kälte, die Abweisung und so weiter der Figuren, die dann irgendwann zu ruppiger Herzlichkeit wird, genau. Aber der Motor ist halt nicht Gewaltbereitschaft und bloße Wut und Aggressivität, sondern es ist halt Trauer. Und es ist auf eine komische Art, finde ich, ein nicht traurig machendes, nicht hoffnungsloses Buch über Trauer auf eine Art.
Ja, ja. Und vor allem wird das ja mit einer, also wird es ja wahnsinnig rasant erzählt. Also ich finde, hört trauriges Buch oder so, dann klingt das immer sehr getragen. Und das ist es ja nicht.
Nee, man wird
also
echt so mitgerissen schon.
Total, alleine durch die Form. Es gibt sehr kurze Kapitel, es ist auch nicht chronologisch erzählt, also es ist ein bisschen wie so eine Achterbahnfahrt, die so zwischen 1989 und 2019 hin und her wechselt und auch zwischen den Figuren auch hin und her wechselt. Also es gibt auch, finde ich zumindest, keine klare Hauptfigur. Und das stimmt aber, dass so dass das ganze Buch über eigentlich so einen Umgang mit Trauer gesucht wird. Und also es heißt ja auch ganz oft eben, dass ja ja, hinter jeder Wut eine Trauer steckt. Und ich finde es einfach sehr spannend, weil Männer und Frauen ja stereotypisch unterschiedlich ja auch damit umgehen. Und ich glaube, dass auch so eine weibliche Wut eigentlich einfach sehr schnell zu Trauer und Frust mündet und nicht einfach zur Aggression.
Ja, und im Laufe des Buches, ohne zu spoilern, entsteht ja aber zwischen einer von den Schwestern und einem Mann eine Nähe, als sie sich sowohl auf der Humorebene als auch auf der Trauerebene, weil sie eine ähnliche Art haben, mit ihren Verlusten in ihrer Familie umzugehen, und beide eigentlich so ihre geschlechtsklischee-spezifische Art zu trauern oder Wut zu erleben sozusagen hinter sich lassen können, und dann entsteht so eine Nähe. Hast du das auch so empfunden? Du weißt, was ich meine, glaube ich.
Ich weiß, was du meinst, und ich fand auch, dass in dem Moment was sehr Hoffnungsvolles dazu kam, wo ich auch, also der Wunsch ist ja immer, dass gerade bei so Generationstraumata, dass sie ja irgendwann aufhören oder ja, so, oder dass sie schwächer werden. Also ich mache gerade hier mit meinen Händen so Wellenbewegungen, die dann weniger werden.
Ich versuche deine Handbewegung zu übersetzen.
Ja, übersetz mal bitte meine pantomimische Geste.
Genau, wie eine Welle. Du hast eine Welle mit der Hand gemacht, die etwas kleiner wird, abnimmt.
Genau, und das ist ja der Wunsch. Und ich finde eben, dass, also so ganz pathetisch und gleichzeitig platt gesagt, aber Liebe und Humor ist ja da vielleicht auch der richtige Schritt. Und ich finde, da gibt es dann irgendwie dadurch auch so ein Trost irgendwie, dass etwas nicht weitergehen muss, nur weil Generationen vor allem das genauso gemacht haben oder so die Kühlheit der Hauptton bisher war.
Ja.
Also so wie zum Beispiel auch die Mutter mit den Kindern spricht oder mit den Töchtern spricht, ist ja auch total harsch und absolut unhumorvoll und auch unlieb, und irgendwie wünscht man ja den Schwestern, dass sie beide lernen, ja, einen anderen, eine eigene Stimme zu finden, die sie vielleicht davon abgrenzen kann.
Eigentlich zu dem Thema hätte ich auch mal eine handwerkliche Frage an dich, weil mich eine Sache sehr beschäftigt seit längerer Zeit. Und du dich möglicherweise jetzt auch gerade beim Schreiben deines Romans damit beschäftigt hast, und zwar das Thema der Perspektive. Mhm. Also Anna macht ja hier eigentlich etwas, von dem man, wenn man ein Schreibseminar belegt oder einen Schreibratgeber liest, wird einem eigentlich erklärt, dass man sowas nicht macht, nämlich sie springt eigentlich innerhalb von Kapiteln, von Absatz zu Absatz, manchmal aber auch innerhalb eines Absatzes zwischen den Perspektiven der hauptsächlich der beiden Schwestern, nee, eigentlich ausschließlich der beiden Schwestern, Liliana und Sanja, hin und her. Und ich habe jetzt in letzter Zeit ab und zu Bücher gelesen, wo teilweise wirklich, auch wenn es so Ensemble-Figuren gibt oder so, wo wirklich innerhalb von, ohne dass es jetzt unbedingt eine allwissende Erzählerin gibt oder so, sondern dass einfach dieses personale Erzählen aus der Sicht von Figuren in der dritten Person, dass es aber wirklich so komplett hin und her springt. Mhm. Und ich merke, dass mir das, ich mache es selber irgendwie nie. Ich frage mich, ob ich mich nicht traue. Mhm. Eigentlich lese ich es total gerne, und ich fand, dass es in diesem Buch zum Beispiel auch sehr unangestrengt wirkt. Manchmal rettet es einem sozusagen auch den Arsch, weil es vielleicht ein bisschen zu intensiv wäre, wenn man die ganze Zeit nur im Kopf von Sanja oder nur im Kopf von Liliana wäre.
Ja. Ja.
Aber eigentlich lernt man doch, man soll das nicht machen, oder spinne ich?
Also ich weiß ja sowieso nicht, was man
lernt, ich auch
oder
nicht,
wie man schreibt. Also ich meine,
wie machst du es denn?
Ich bin ähnlich größenwahnsinnig. Ich habe bei mir im Roman zwei Ich-Erzählerinnen, die sich immer abwechseln. Ich glaube, so, das sollte man auch nicht machen.
Ach, super. Ja, okay, aber das ist aber, ja, toll. Ja, genau. Ja, oh mein Gott.
Aber sehr schön. Ich glaube, es ist, also ich bin froh eigentlich darüber, wenn Romane, ich sag mal, dialogisch erzählt sind. Also
ja,
eigentlich finde ich das schön, wenn man ein bisschen wegkommt von dem Gedanken des gängigen Ich-Erzählers, der die ganze Geschichte bestimmt und nur und man nur seine eine Perspektive hat. Und dann ist immer die Frage, wie zuverlässig ist dieser eine Erzähler, dem wir folgen? Ja. Deswegen finde ich es eigentlich gerade schön, wenn man mehrere Perspektiven hat und wenn dahingehend einfach viel probiert wird. Ich finde es hier auch sehr ambitioniert. Ich hatte manchmal, glaube ich, ein bisschen Schwierigkeiten, wenn es dann in die Vergangenheit auch noch wechselt. Also eben.
Am Anfang muss man sich vor allem ein bisschen auseinanderklamüsern, finde ich. Und sich,
genau.
Ja.
Aber es ist eh so, also sobald am Anfang für mich eigentlich mehr als zwei Figuren irgendwie auf den ersten 20 Seiten stattfinden, komme ich schon ins Schwimmen gefühlt, weil ich mich immer so schlecht an Figuren erstmal gewöhne und dann will ich sie nicht mehr loslassen. Also ich habe immer ein Problem damit.
Aha, interessant, ja.
Wenn viele Figuren schnell eingeführt werden, ist das mein Albtraum.
Es geht mir tatsächlich auch so und ich muss mich dann manchmal beim Schreiben auch daran erinnern, dass es vermutlich doch relativ vielen anderen Leuten auch so geht und dass ich auf die auch genauso viel Rücksicht nehmen muss, wie ich eigentlich Rücksicht brauche, wenn ich selber der Leser bin. Ja, geht mir auch ganz klar so. Also ich bin auch super dankbar, wenn AutorInnen die Namen und auch die Vor- und Nachnamen ihrer Figuren möglichst oft wiederholen und nicht ab der dritten Seite erwarten, dass ich mir drei verschiedene Bezeichnungen für die Figuren oder so merken kann. Und es stimmt, manchmal verschwimmt es hier dann auch tatsächlich so ein bisschen auch so zwischen den Schwestern, weil sie es ja nun nicht nur kapitelweise, sondern wie gesagt wirklich manchmal so satzweise oder absatzweise abwechselt. Aber das hat mich auch nicht gestört. Das hat irgendwie auch für mich zu dieser Nähe und der Sommerhitze und so weiter gepasst. Weißt du, das alles so ein bisschen flirrend und verschwimmend. Schweiß, es kommt auch sehr viel Schweiß drin vor in dem Buch.
Das stimmt. Und ich finde aber dazu auch, dass es da in dem Motiv der Blutsschwestern, der Schwesternschaft, guck mal, du hast sogar Körperlichkeit im Titel Blutsschwestern.
Absolut, ja.
Dass das aber eigentlich ein schönes Motiv war, weil auch wenn die Schwestern sich wirklich gar nicht ähneln, die doch ähnliche Gedankengänge haben. Und das ist ja eigentlich was Schönes. Also das ist doch auch das, was sich Menschen von Familien oftmals wünschen, dass da eine Nähe irgendwie herrscht oder Gemeinsamkeiten gefunden werden können. Und ich finde es interessant, dass es ja, wie oft ja in guten Romanen, das, was gesagt wird, ist absolut nicht das, was beide denken. Und eigentlich würden die vielleicht noch mehr nettere Sachen zueinander oder nähesuchendere Sachen zueinander sagen, aber stattdessen wird sich ein bisschen angeflaumt und das finde ich toll.
Ja, und sie tun ganz schön viel füreinander, also Sanja aktiv und am Ende Liliana ja schon, aber auch indirekt. Sie tun ganz schön viel füreinander, ohne dass es ausgesprochen wird und ohne dass es so kommentiert wird. Das finde ich schon auch echt cool, ja.
Ja. Ja, also ich habe das sehr, sehr, sehr gerne gelesen, obwohl ich wirklich keine Krimi-Leserin bin. Und ich finde, das ist auch wirklich ein gelungenes und spannendes Debüt. Also bisher hat Anna Verwoerd-Grujic, ich hoffe, ich habe sie jetzt richtig ausgesprochen, auch ein Sachbuch geschrieben über ungeschönte Mutterschaft. Das Baby ist nicht das verdammte Problem. Das habe ich nicht gelesen. Hast du das gelesen?
Ich habe es quer gelesen, weil es mich interessiert hat, wie sie das macht und weil mich gleichzeitig das Thema einfach nicht mehr interessiert, biografisch. Aber ich muss sagen, also ich bin eine Elterngeneration älter als Anna und das ist schon, also für alle, die sich gerade mit dem Thema rumplagen, warum ist das eigentlich an die Rollenerwartungen und insgesamt von den Rollenerwartungen über die Alltagslogistik bis hin zur eigenen Emotionalität so schwierig mit der besonders jungen Babyelternschaft und was daran liegt eigentlich an der verdammten Gesellschaft. Also ich hätte mich darüber gefreut, das Buch vor 20 Jahren zu haben, muss ich sagen.
Hier, aber pünktlich, wenn du dann irgendwann dein erstes Kinderbuch schreibst für deine Enkelkinder, kannst du dann deinen Kindern noch dieses Sachbuch hinterher schenken.
Ich gehe meinen Kindern schon so auf die Nerven mit dem Thema und ich sage ihnen wirklich, dass 18 und 21 das ideale Alter ist, um für mich Enkelkinder in die Welt zu setzen, aber da bohre ich echt ganz dicke Bretter.
Naja,
Gut. Du bist auch nicht überzeugt, ich merke schon.
Ich bin auch nicht überzeugt.
Okay, nö, ist in Ordnung. Ja, also am Anfang des Buches steht, in diesem Roman gibt es explizite Beschreibungen von Blut, psychischer und physischer Gewalt, die einige Personen als verstörend oder belastend empfinden könnten. Ich habe auch tatsächlich, glaube ich, habe in meiner Mail schon auch zumindest einen Halbsatz geschrieben, ob es dir, weiß ich nicht, ich habe zumindest gedacht, ob es nicht vielleicht ein bisschen zu krass ist oder so. Ich finde, man muss diesen, ich finde so Content-Warnungen und Trigger-Warnungen eigentlich ziemlich gut, weil ich manchmal selber genervt bin, wenn ich irgendwas lese und zum Beispiel, das kann einem dabei im Krimi-Bereich auch passieren, dass man was liest und dann stellt man fest, obwohl es nicht so richtig angekündigt wurde, dass es um so Gewalt gegen Kinder oder so geht. Und sowas kann ich zum Beispiel überhaupt nicht lesen. Also ich bin froh, wenn auf sowas hingewiesen wird und ich würde das Buch wirklich uneingeschränkt jeder Person, die in den letzten 30 Jahren in Europa gelebt hat oder lebt, empfehlen. Aber tatsächlich auch mit dem Hinweis, diese Content-Not am Anfang ernst zu nehmen.
Ja, ich finde das spannend, weil sich meine Haltung gegenüber Warnen hinweisen.
Ja, erzähl mal, wie siehst du das? Das ist ja echt ein super schwieriges Thema.
Es ist ein super schwieriges Thema. Ich war früher total dagegen, wie ich ja sehr schnell gegen irgendwelche Sachen dagegen sein kann, weil ich das Gefühl hatte, damit schwingt dann schon so eine Spannung mit. Oder also das Schlimmste, was ja für mich passieren kann, ist, dass genauso wie wenn ich einen Spoiler weiß, dass ich dann die ganze Zeit vorm Fernseher sitze oder im Buch lese und darauf warte, dass dann endlich das Schlimme passiert und dann aber schon innerlich darauf vorbereitet bin und es mich nicht so kriegt, wie es zum Beispiel gewollt ist. Also das ist
also du hast es nicht aus politischen Gründen abgelehnt, was ja auch sehr, also aus kulturkritischen, politischen Gründen, sondern tatsächlich sozusagen, was ich super spannend und total nachvollziehbar finde, aus Konsumentinnengründen.
Ja, also es wirft mich raus, ganz auch bis heute noch, wenn ich im Kino oder eine Serie, also da noch mehr als bei Literatur selber, bei Literatur nehme ich das auch seltener wahr, weil ich glaube ich auch nicht die richtige Literatur dafür konsumiere. Also ich glaube, das war vielleicht sogar der erste Roman, wo ich einen Content-Hinweis in der Hinsicht, glaube ich, aktiv wahrgenommen habe. Aber heißt das Content-Hinweis? Ich sag's die ganze Zeit falsch. Na, wie heißt das nochmal?
Naja, es gibt tatsächlich, ich bin beileibe kein Fachmann. Ich glaube nicht, dass es hier tatsächlich sich um eine klassische Triggerwarnung handelt, weil dann müsste noch genauer aufgezählt sein, was tatsächlich Menschen mit psychischen Traumata tatsächlich triggern könnte. Ich würde das hier ja als so einen Inhaltshinweis oder Inhaltswarnung bezeichnen.
Okay.
Ja.
Also genau da, ich besitze nicht so viele Bücher, aber genau bei Serien und bei Filmen nehme ich stärker wahr, dass wenn ich das dann sehe, ich dann sofort in so einen spannungsaufgeladenen Zustand komme, wo ich dann denke, okay, jetzt geht's ab. Irgendwann wird in diesem Film oder in dieser Serie was passieren und ich muss jetzt die Augen aufhalten und dann nimmt das, also es nimmt mir dann immer was weg, so ein bisschen. Und aus dieser Perspektive heraus finde ich das bis heute auch immer noch schade. Andererseits gerade bei, also ich glaube, für mich ist es gar nicht so, dass ich das bei so expliziten Gewaltsachen vielleicht wichtig finde, aber gerade, aber das ist vielleicht auch, weil ich bei Blut selber nicht empfindlich bin. Aber auch wie du sagst, Gewalt gegen Kinder würde ich auch ungerne, unangekündigt eigentlich irgendwie wahrnehmen wollen, weil ich da, glaube ich, auch empfindlich reagiere oder auch mittlerweile, seitdem ich eine Beziehung zu einem Hund führe, das klingt ganz falsch, aber seitdem ich einen Patchwork-Hund habe, so rum, halte ich auch Gewalt gegen Hunde auch ganz schlecht aus. Das war vor ein paar Jahren auch nochmal anders.
Ja, das ist, also ich finde es wirklich interessant, weil das tatsächlich. Ich kann zum Beispiel auch diesen Hinweis, Gewalt gegen Tiere und so weiter, das kann ich auch gut verstehen, zumal es auch oft, finde ich, dann, es signalisiert mir, dass möglicherweise ein Text auf mich zukommt, der Gewalt auf wirklich jede nur erdenkliche Weise irgendwie demonstrieren will, vielleicht auch um sich als besonders tough oder rough oder so zu präsentieren oder um die Figuren als besonders grausam und abgestumpft darzustellen. Das ist ja dann Tierquälerei auch so ein beliebtes Vehikel. Und da muss ich dann sagen, da treffe ich dann schon für mich auch die Entscheidung, das brauche ich jetzt vielleicht irgendwie nicht. Aber ich weiß nicht, ob du über diese japanische Autorin Sayaka Murata mal gesprochen habt, die mit der Ladenhüterin Convenience Store Woman vor ein paar Jahren so einen großen Erfolg hatte und deren, es gibt einen anderen Roman von ihr, der auf Englisch Earthlings, ich glaube, der heißt auch Erdlinge oder so heißt, der dann danach erschienen ist und wo es im Klappentext überhaupt nicht angedeutet wird, dass es im Grunde genommen die ganze Zeit um sexuellen Kindesmissbrauch geht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also das finde ich gerade, was zum einen schon Menschen, die das tatsächlich selber erlitten haben, aber schon auch als Leser, das möchte ich gerne vorher wissen, darauf möchte ich mich einstellen und ich möchte nicht, dass mir das dann sozusagen, so hatte die Autorin das, glaube ich, gar nicht vorgesehen, aber dadurch, dass dann auch im Klappentext irgendwie so stand, und müssen sie sich dem Geheimnis ihrer Vergangenheit stellen, Punkt, 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 wird dann das auch nochmal zusätzlich plötzlich fast zu so einer Plot-Pointe. Das fand ich ganz, ganz unangenehm. Ohne Schuld der Autoren.
Ja, das verstehe ich. Ich finde auch, dass da, also mein Wunsch wäre eigentlich, dass so Triggerwarnungen oder Content-Hinweise einfach nicht verändern, wie Kunst produziert wird. Also, dass Menschen trotzdem dazu in der Lage sein sollen und können, ihre Themen so aufzuarbeiten,
absolut,
wie sie es für richtig halten.
Das sehe ich auch so.
Aber ich glaube auch, dass es da, also dass die richtige Verpackung einfach wahnsinnig viel ausmacht. Ich meine zum Beispiel, wenn ich, also mit Ansim gehe ich ja gerne in Horrorfilme und da gehe ich ja zum Beispiel sofort auch mit einer anderen Haltung rein, weil ich weiß, ab einem gewissen Punkt werde ich etwas sehen vielleicht,
na klar,
wo ich mein Bier verschütte. Aber wenn ich denke, ich sehe einfach ein, ich sag mal, Netflix-Liebesfilm und dann auf einmal würde da auch, keine Ahnung, Kindesmissbrauch oder so. Das ist eigentlich blöd, dass wir das die ganze Zeit als Beispiel nehmen, aber es ist halt so das Beispiel, was man gut nehmen kann, worauf sich, glaube ich, alle einigen können.
Naja, und was auch wirklich teilweise gerade im Krimi-Bereich einfach verwendet wird, um ein besonderes Spannungsgefälle oder um ein, in dem es halt angedroht wird oder um eine besondere charakterliche Abgründigkeit von Figuren darzustellen. Also es wird halt einfach leider ein Thema, was insbesondere im Krimi-Bereich, das schlägt jetzt wieder so ein bisschen den Bogen zum Anfang zurück, was halt einfach leider sehr oft benutzt wird und es ist nicht schön, aber das ist einfach leider auch passendes Beispiel, muss man sagen. Ich habe zum Beispiel, was ich gesehen habe, tatsächlich einige Male bei aktuelleren Büchern, dass es sozusagen, und das finde ich eigentlich eine ganz interessante Konvention, dass Triggerwarnungen am Ende des Buches veröffentlicht werden. Also, dass wenn man sich darauf einigen könnte, dass Leute, die das nicht interessiert und die das nicht wissen wollen, die müssen sich damit nicht beschäftigen, aber Menschen, die zum Beispiel selber psychologische Traumata erfahren haben, die einfach wieder ausgelöst werden können, die können halt, wenn sich das durchsetzen würde, können halt gucken, ob hinten im Buch hinter der Autorenbiografie oder so nochmal kurz so eine kleine Liste mit Triggerwarnung ist. Verstehst du, wie so eine Stelle ganz hinten am Buch, die losgelöst ist eigentlich von der inhaltlichen Gestaltung, die dann auch nicht wie so ein Vorwort oder so rüberkommt, sondern die man nutzen kann oder nicht und die eben auch nicht den Produktionsprozess des Buches und die Rezeption des Buches irgendwie beeinflusst. Das finde ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
Moment, da muss ich jetzt nochmal nachfragen, ob ich es richtig verstanden habe. Das heißt dann, dass die explizite Gewaltszene dann am Ende dann ist, am Ende des
nein,
Buches?
Nein, oder am Ende des Buches, also du kannst sozusagen, du kannst das Buch, wenn du weißt, dass dieser Verlag oder diese Autorin sowas macht, dann kannst du gucken hinten im Buch Das Buch ist vorbei, der Text ist vorbei und dann steht hinten Triggerwarnung, Doppelpunkt, Mord, Tierquälerei, Alkohol, Essstörung. Und dann kannst du entscheiden, nee, sorry, interessiert mich nicht. Aber als Leser, Leserin, die sich überhaupt nicht mit irgendwelchen Triggern oder so beschäftigt, musst du das gar nicht wahrnehmen, weil es nicht vorne sozusagen wie so eine, so Leute, jetzt passt mal auf oder wir trauen euch nicht zu, dass ihr damit klarkommt. Also du musst es gar nicht auf dich beziehen als Leserin, die sich damit nicht beschäftigen will, was ja, glaube ich, so immer dieses, auch dieses kulturkritische und politische Argument ist. Ja, ihr wollt uns alle irgendwie, ihr wollt uns alle viel zu sehr schonen. Niemand kann mehr irgendwas aushalten. Niemand will sich mehr mit irgendwas konfrontieren. Ja, manche wollen das halt nicht und auch aus gutem Grund. Und die können dann halt an der sozusagen konventionell vereinbarten Stelle hinten gucken, so wie wenn man manchmal halt nachgucken will, wo ist das Buch eigentlich gedruckt worden, kannst du halt hinten gucken, was ist die Triggerwarnung, und wenn du zu denen gehörst, die sich nicht dafür interessieren, kannst du es halt komplett ignorieren, was du halt nicht kannst, wenn es vorne im Buch
genau, das finde ich gut. Drinsteht. Das finde ich gut, weil also vorne wirft das mich echt oft raus oder auch am Anfang eines Filmes oder so. Aber ich glaube, genau, wenn es am Ende wäre, weil ich das auch wahrscheinlich nicht explizit suchen würde, fände ich das so, ja, so weit hinten immer, und so.
Das ist bei so bei Disney Plus und bei, bei Amazon Prime und so, da kommt immer am Anfang so dieser Hinweis, ab 14 Jahren Alkoholkonsum, sexuelle Anspielung und rauchen. Weil, also ich glaube, bei Amazon oder Disney versteht auch mal rauchen. Und ich so, wow, jetzt ziehe ich mir richtig was rein.
Das ist wirklich, ja, das sind die wilden Sachen. Das sind die großen Horror.
Ja,
aber es bleibt ein spannendes Thema. Und es ist aber auch so, dass ich da auch weicher geworden bin in den Jahren. Also, dass ich früher gedacht habe, Triggerwarnungen. Ich fände auch sowieso, dass das Wort Trigger einfach sehr häufig und vielfältig genutzt wird und dadurch auch so ein bisschen an Wirkung verliert für das, was es ja für viele auch eigentlich auch Ernsthaftes ist. Deswegen hat es mich dann auch so ein bisschen, nicht genervt, aber schon so ein bisschen so, dass ich dachte, okay, also, und jetzt mit den Jahren merke ich aber, dass ich das doch eigentlich auch wichtig finde, dass dass Menschen nicht einfach irgendwas ausgeliefert sein müssen. Vor allem nicht alleine. Also, ja. Und im Buch liest man ja auch alleine, das kommt ja auch hinzu. Das ist ja gerade diese Kunstform, die man wirklich komplett alleine konsumiert.
Ja, also mir ist das tatsächlich, bist du auf einer von diesen Leseplattformen, die es im Internet gibt, also früher Goodreads und jetzt gibt es ja auch so eine relativ neue Storygraph. Machst du sowas, wo du dann reinschreibst, was du gelesen hast oder so?
Nein, ich kann keine Statistik führen. Nein, ich bin zwar ein Listenmensch, aber bei Büchern und sowas hört es leider auf. Ich habe irgendwann vor Jahren angefangen aufzuschreiben, welche Kinofilme ich gesehen habe. Und ich glaube, ich habe nach 2 Kinofilmen aufgehört, die Liste fortzuführen. Also insofern, ich bin nicht gut in sowas.
Ja, ich habe in der Pandemie angefangen, angeregt durch Kolleginnen bei Goodreads aufzuschreiben, was ich gelesen habe, weil ich tatsächlich angefangen habe, den Überblick zu verlieren. Nicht, weil ich besonders unglaublich große Mengen von Büchern lese, sondern weil ich, wenn ich lese, sehr gerne phasenweise immer sehr ähnliche Sachen lese und dann halt wirklich plötzlich an einem Stück sehr gerne innerhalb von einem Jahr 10, 20, 25 relativ ähnliche Romane von englischen AutorInnen der mittleren 20. Jahrhunderts lese oder plötzlich lauter japanische Romane aus den 80er Jahren und ich verliere dann total den Überblick und kann mir manchmal auch, ich kann mir echt oft Bücher, und das Blutschwestern ist schon auch eine Ausnahme, Ich kann mich oft an so eine allgemeine Atmosphäre des Buches erinnern, aber nicht an Figurennamen und auch oft nicht an Handlungen. Ich kann mich an Orte und Atmosphären erinnern. Und die sind ja aber, wenn man zum Beispiel gerne britische Autorinnen der 50er Jahre liest, die Orte und Atmosphären sind halt extrem ähnlich in diesen Büchern. Und dann habe ich angefangen, das auf Goodreads mir aufzuschreiben, schon auch, weil ich gemerkt habe, dass die Community, die es da gibt, einem gute Tipps sozusagen gibt, also dass man da echt dann auch immer wieder auf gute, ähnlich gelagerte Sachen stößt. Aber ich habe halt auch gemerkt, das wollte ich jetzt auch noch, darum erzähle ich das, wollte ich auch noch mal aufgreifen, dass da halt die Leute sehr fürsorglich mit Triggerwarnungen umgehen und dass gerade so dieser Gedanke, ja, man macht es halt nicht, um irgendwelche Leute zu nerven oder um irgendwie Einfluss auf die AutorInnen einzunehmen oder so, sondern es geht einfach wirklich darum, dass Leute, die damit halt ein Thema haben, nicht allein damit sind. Und es ist halt wirklich einfach, wenn du gerade ein Buch gelesen hast, dann da kurz reinzuschreiben, ja, ich fand's super und übrigens Content-Not, Essstörung. Das ist irgendwie, ich habe dann so gedacht, das hat was. Also es wird ja oft in diesen Kulturkämpfen geht es ja dann so darum, dass so eine Verbotskultur und so eine Bevormundungskultur entsteht. Aber ich habe eher das Gefühl gehabt, dass es halt eigentlich dass es was Fürsorgliches, dass es ein fürsorgliches Angebot ist. Und das fand ich eigentlich irgendwie ganz schön.
Das macht es dann noch mehr zu einer Community. Das finde ich irgendwie ganz schön. Also so dieses Aufeinander gucken und wir lesen dann. Sorgen füreinander, das ist schon ganz gut. Ich glaube, gerade bei Büchern, also in meiner Jugend und auch bis heute, ich lese eigentlich vor allem nur traurige Bücher und je trauriger, desto besser. Deswegen bin ich da sowieso selber sehr, also unsensibel, behaupte ich jetzt. Aber bei Gewaltsachen wäre es wahrscheinlich dann doch nochmal was anderes.
Darf ich dich fragen, ob du das irgendwie erklären kannst oder erklären möchtest? Könntest du sagen, ob dieses Lesen von traurigen Büchern, ist das für dich eher eine kathartische oder eher eine ästhetische Erfahrung, die du da machst und vielleicht suchst?
Auf jeden Fall eher kathartische. Okay. Das war schon auch als Kind so, dass ich dachte, das finde ich irgendwie doof, dass es mehr lustige Kinderbücher gibt oder zumindest kannte ich eher die lustigen und ich fand dann eher so traurige Kinderbücher auch eher gut oder auch traurigere Kinderfilme auch eher gut, weil ich gemerkt habe, da wird irgendwie eine Seite von mir einfach abgeholt, die vielleicht im Alltag nicht so viel Platz hat. Und ich glaube, das ist bis heute auch einfach so, dass ich eigentlich so im Alltag super gern sehr, sehr lustig und heiter bin und dann aber das, wie so, um zu runterzukommen, brauche, dass ich traurige Filme oder traurige Musik oder traurige Bücher konsumiere, um so ein bisschen tatsächlich entspannen zu können. Also es ist dann auch so, also natürlich, es gibt auch, also es ist, ich werde da auch nicht stumpf von, sondern ich kann das so über mich ergehen lassen und dann auch das Buch gut zuklappen und dann ist es aber auch vorbei. Also es gibt wenige Bücher, wo ich dann komplett verstört rausgehe oder also ich kann es dann schon ganz gut auch von mir abgrenzen. Ich glaube, das ist ja für viele auch ein Problem, die ungern traurige Kunst konsumieren, dass sie sich dann so schlecht davon abgrenzen können dann und das dann sie noch so lange irgendwie verfolgt.
Ja.
Und das habe ich nicht.
Kannst du mir aus dem Stegreif ein trauriges Buch empfehlen, was ich mal lesen sollte? Um die Zeit zu füllen, während du überlegst, sage ich, dass ich lustigerweise wirklich feststelle, dass ich gerne Bücher lese, es gibt tatsächlich in der japanischen Literatur gab es eine Zeit lang so ein Schlagwort, der Ambient Literature. Und ich mag wirklich gerne Bücher, in denen scheinbar wenig passiert und in denen auch so die emotionalen Ausschläge wirklich nicht besonders groß sind und wo man sehr genau hingucken muss, um zu sehen, was den Leuten eigentlich so passiert. Also es ist auch wirklich, ich stehe damit auch relativ alleine und ganz oft, wenn ich Sachen empfehle, dann heißt es, oh, ich weiß auch nicht, bin nicht reingekommen, es war ja wahnsinnig langweilig.
Oh, dann insofern, möchte ich jetzt natürlich...
Ich würde gerne mal was richtig Trauriges lesen.
Okay, und dann gibst du mir aber auch einen Tipp für so ein Buch. Und damit beenden wir das dann auch hier. Also ja. Ich empfehle dir, ich muss auch mal aufpassen, dass ich mich immer nicht hier die gleichen Bücher immer vorstelle, aber ein Buch, über das wir hier noch nicht gesprochen haben und weil ich weiß, dass es bald von dem Autor einen neuen Roman gibt. Auf Erden sind wir kurz grandios von Ocean Vuong.
Ach, und das finde ich richtig super, dass du das sagst, weil ich habe vielleicht, könnt ihr das ja sogar in den Shownotes verlinken. Ich habe gerade ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe noch nichts von ihm gelesen. Ich habe aber das Interview mit ihm gerade, ich glaube, das war in der New York Times oder so,
gelesen.
Und da hat er tatsächlich auch so interessante Sachen gesagt, dass er sich also er hat gesagt, ich glaube, ein Zitat, was ich dann auch rauskopiert und mit dem Link geteilt habe, war, dass er sich Compassion, glaube ich, also für Freundlichkeit, für Mitmenschlichkeit ohne Hoffnung interessiert. Also wie Menschen eigentlich in objektiv betrachtet eher hoffnungslosen Umständen einander trotzdem unterstützen und trotzdem füreinander da sind. Und da habe ich so gedacht, boah, das ist echt, das ist erstens schon einfach ein Riesenzeitthema und es dann so auszusprechen. Ich habe mir daraufhin seinen ersten Roman besorgt und möchte den eigentlich tatsächlich auch jetzt am Wochenende lesen. Gut, dass du es sagst.
Was für ein Zufall, das ist ja richtig gut.
Das ist echt ein schöner Zufall, ja.
Ja, und das Interview habe ich mich ja auch noch irgendwo offen. Ich habe das nämlich gesehen, aber hatte diese Woche noch für gar nichts Zeit und wollte das jetzt aber auch jetzt auch lesen und freue mich auch schon auf den Roman auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr doll auf den zweiten, der jetzt im Herbst kommt.
Du und meine Lieblingsautorin, eine meiner Lieblingsautorinnen ist Anita Bruckner, die ich deshalb empfehle, weil sie im Gegensatz zu der anderen Lieblingsautorin von mir, Elizabeth Taylor, viel besser und viel häufiger auf Deutsch übersetzt ist. Mhm. Und Anita Bruckner ist so eine englische Autorin, die zwischen den frühen 80er und frühen 2000er Jahren geschrieben hat und wirklich das genaue Gegenteil von Blutschwestern. Da geht es halt wirklich dann so um Schwestern, die sich irgendwie vor 20, 30 Jahren mal entfremdet haben, einfach weil sie sich auseinandergelebt haben und dann sind sie gezwungen, sich plötzlich wieder miteinander zusammenzuraufen, weil sie in den gleichen Stadtteil gezogen sind. und plötzlich, und die eine bringt der anderen eine kalte Gemüseterrine und sie regt sich darüber auf, was sie für ein, dass sie irgendein Kleid der Mutter anhat. Und es ist wirklich so, es ist ganz, ganz tiefes, psychologisches, menschliches, kleinliches Drama, aber ohne jede Körperflüssigkeit, ohne Blut, ohne Gewalt und scheinbar auch ohne Ereignisse. Aber ich mag es wahnsinnig gerne und ich finde es auf eine Art super traurig und super schön zugleich. Ja.
Wie war der Titel nochmal?
Also ich würde von Anita Bruckner, da gibt es tatsächlich zurzeit im Eisele Verlag neue Ausgaben und es gibt zum Beispiel ein Buch, das heißt Seht mich an, das ist ein frühes von ihr. Ich glaube, das hat auch ein Vorwort von Daniel Schreiber. Das handelt von einer Frau, die in einer Bibliothek arbeitet und glaubt, dass sie mit so ein paar Leuten befreundet ist und dann ist sie doch nicht mit denen befreundet, ist aber auch okay.
Ja, das klingt super.
Es ist total toll. Wirklich okay. Richtig toll.
Oh, das werde ich mir jetzt auch bestellen. Till, vielen Dank.
Danke für deine Geduld und fürs Zuhören und für die interessanten Fragen und die Einladung.
Ja, ich danke dir und auf jeden Fall, ich möchte nochmal herzlich auch deinen Podcast empfehlen mit Alena Schröder, Sexy und Bodenständig und überhaupt auch deine Bücher und ich freue mich, dass du weiterhin so fröhlich in Hamburg lebst. Das macht, also der Satz ist irgendwie hinkt, aber.
Ja, doch, total. Ich freue mich darüber auch und Alena und ich machen am 3. Juni in der Lettretage in Berlin eine Live-Podcast-Aufnahme von Sexy und Bodenständig und sprechen über Schreibtipps. Du hast uns ja auch schon mal einen Schreibtipp beigesteuert. Das ist so ein bisschen so ein Steckenpferd-Thema von uns. Und ja, ich freue mich auch so über die gegenseitige Vernetzung der Schreib- und Lese-Podcasts.
Ja, danke euch. Auch. Danke, danke dir und ja, dann
tschüss. Bis bald.
Lachsbrunch, der Literaturschnack, wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Antje Flemming. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.